Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und es steht an, der große Preis von Imola. Also eigentlich ist es der große Preis der Emilia-Romana oder Romagna oder wie auch immer man das ausspricht. Aber wir nennen ihn einfach den großen Preis von Imola. Ja, ist einfacher, wir müssen nicht immer wieder Emilia-Romana oder Romagna sagen und das eh immer falsch machen. Freuen wir uns drauf. Und ich freue mich, dass mein Schnurzelpups wieder da ist. Mein kleiner Sonnenschein an jedem Montag. Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Kevin. Und heute für mich tatsächlich eine ganz besondere Folge, weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. 2021 Imola, da durfte ich als glühender Fan des Podcasts, als Hörer in einer Folge dabei sein.
Ich erinnere mich tatsächlich. Ja,
das von war daher für mich heute was ganz Besonderes und ja, let's have a good one.
Let's have a good one. Entschuldigung, dass ich hier ins Wort gefallen bin, das ist nicht meine Art. Nee, ich freue mich tatsächlich auf diesen großen Preis von Imola. Nicht nur, weil wir ja ein bisschen Geschichte auch gemeinsam in Imola haben, also zumindest was den Podcast angeht, sondern weil Imola eine ganz besondere Rennstrecke ist mit einer ganz besonderen Historie. Da sprechen wir natürlich in dieser Ausgabe drüber. Ich möchte aber direkt mal den Beginn der Sendung nutzen für ein kleines Shoutout und zwar an Dennis, also nicht dich Dennis, sondern unseren Hörer Dennis, der mit seiner Freundestruppe vor der Alpine Lounge in Spa stand und mit denen ich mich sehr, sehr gut unterhalten habe. Habe mich sehr gefreut, dass ihr vorbeigekommen seid und dass wir uns treffen konnten in Spa. Sowieso danke an alle, die mich erkannt haben, die mich angesprochen haben in Spa bei der WEC. Da waren wir ja mit Alpine gemeinsam da, sind mit dem Alpine 110S hingefahren. Das waren Sascha und ich und waren da Teil einer Videoproduktion oder wir haben eine Videoproduktion angestoßen, die dann im späteren Verlauf nach Le Mans veröffentlicht wird und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende. Viele von euch getroffen auch, deswegen vielen herzlichen Dank, habe mich sehr, sehr gefreut und wann immer ihr mich an einer Rennstrecke seht oder generell auch gerne ansprechen und sagen, dass ihr den Podcast hört und ja, freue ich mich sehr, immer wieder mit euch ins Gespräch zu kommen und das Auto ist tatsächlich auch sehr schön, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Weniger Spaß macht es wohl aktuell, entweder in der Haut von Günther Steiner oder von Gene Haas zu stecken, denn mit diesem Thema fangen wir jetzt einfach mal an. Es ist ein bisschen bunter, es hat aber ein bisschen was von so einer amerikanischen Gerichtsshow bald, weil am 1. Mai ist herausgekommen, dass Günther Steiner Haas verklagt wegen ausbleibender Zahlungen, wegen Prämienzahlungen, das möchte er natürlich gerne wiederhaben. Und heute, am 13. Mai, kam raus, dass Haas jetzt kurzerhand Günther Steiner verklagt hat. Nicht das Formel-1-Team, sondern Haas Automation. Das ist der Mutterkonzern sozusagen des Haas Formel-1-Teams, der Konzern von Gene Haas. Und da geht es um was ganz Interessantes, nämlich um die Verletzung von Markenrechten aufgrund des Buches von Günther Steiner, Surviving to Drive. Das habt ihr vielleicht schon gelesen. Und man war nicht ganz einverstanden damit, dass da Fotos drauf, also das Cover, aber auch drin waren, die das Logo von Haas Automation gezeigt haben, denn sie sagen, das war so nicht abgesprochen. Er hat quasi ohne die Zustimmung von Haas Markenkleidung benutzt, des Haas-Konzerns sozusagen. Und da das Buch Stand Januar 2024 wohl über 150.000 Mal verkauft worden ist und das Einnahmen von mehr als 4,5 Millionen Dollar generiert haben soll, hat man sich jetzt kurzerhand entschlossen, in Kalifornien Klage einzulegen. Man hat Günther Steiner vorab wohl informiert darüber, dass man diesen Schritt gehen möchte. Die Antwort war nicht zufriedenstellend und deswegen zieht man jetzt vor Gericht, möchte Schadensersatz haben und das vor einem Schwurgericht ausrichten. Also, ich sag mal so, so eine Ehe geht ja manchmal echt schlecht auseinander, ja. Aber was da jetzt passiert, ist schon extrem wild, oder Dennis?
Das hat für meinen Dafürhalten schon fast Slapstick-Charakter und wirkt doch auch so ein bisschen wie so eine kleine Racheklage jetzt, weil das Buch ist, ich lass mich nicht lügen, aber es war ja schon draußen, als Günther Steiner noch Teamchef bei Haas war. Und da hat kein Hahn nachgekräht, ob es da jetzt Bilder in dem Buch gibt, wo er Haas-Teamkleidung oder das Logo des Werkzeugherstellers trägt. Und plötzlich, nachdem halt Günther Steiner das Team verklagt hat, fällt ihnen das jetzt so ein bisschen auf einmal auf. Und jetzt gibt es auch eine Klage. Das wirkt wirklich, als ob da echt alle Tischtücher zerschnitten sind, was ich irgendwo schade finde, weil ich fand, das war eigentlich doch irgendwo, auch wenn sie natürlich ihre Höhen und Tiefen hatten, eine tolle Geschichte mit Günther Steiner und dem Haas-Team. Und so wie das jetzt ausgeht, ist irgendwie traurig. Du hast gerade gesagt, wirkt so ein bisschen wie eine billige Gerichtsshow. Irgendwie, jetzt will ich dem anderen noch da Geld wegnehmen, da noch verklagen. Und ich finde, das ist eigentlich beider Parteien nicht würdig.
Gibt es nicht in Sat.1 so eine Show, die Verklag mich doch heißt?
Ja,
Wäre
ich weiß nicht, wo sie genau läuft, aber ja, die gibt's.
so scheint es dann zu sein, weil es ist ja auch ganz witzig, dass Günther Steiner ja auch, glaube ich, Haas aufgrund dessen verklagt hat, dass man ja sein Gesicht auf Merchandise abgebildet hat. Also
Ja.
es wirkt halt wirklich wie so zwei bitterböse Teenies, die jetzt da gegenseitig sich die Kohle rausklagen möchten. Und wie du es auch schon richtig sagst, irgendwie wirkt das auch so ein bisschen unwürdig für diese Verbindung, die ja eigentlich so stark schien zwischen Günther Steiner und dem Haas-Team und umgekehrt, weil man war ja unweigerlich miteinander verbunden und man hat ja jahrelang auch sehr eng zusammengearbeitet. Es wirft aber auch einen interessanten Schatten auf das Ende der Zusammenarbeit, weil da hat man ja unterschiedliche Sachen gelesen, auch in den Erklärungen, die Haas abgegeben hat, aber auch so ein bisschen in dem, was Günther Steiner dann im Nachhinein gesagt hat. Also da scheinen ja auch die Ansprüche an sich, an das Projekt, aber eben auch an die Erfolgsaussichten des Teams diametral auseinandergegangen zu sein. Was da dann jetzt in diesen Klagen dann irgendwo mündet, ne? Also es scheint ja durchaus so gewesen zu sein, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass diese Trennung nicht ganz so einvernehmlich war, wie das vielleicht nach außen hin gemacht worden ist.
Ja, absolut. Und ich finde, das ist eben das Traurige so aus Fansicht. Die beiden haben extrem voneinander profitiert. Auch ein Günther Steiner, der hat natürlich diese mediale Aufmerksamkeit, die dann mit Drive to Survive kam und halt dem Faktor der Teamchef des kleinsten Teams zu sein, viele Sympathiepunkte dadurch bekommen. Gerade am Anfang, wo Haas ja dann auch den ein oder anderen Überraschungskoup mal gelandet hat in den Punkten. Und ich glaube auch, dass Gene Haas natürlich sehr von Günther Steiner profitiert hat, der das Team in die Formel 1 gebracht hat. So, was man hört, was man liest, auch in der Vergangenheit, auch so ein bisschen wirklich der Vater des ja, Erfolgs, sei jetzt bei Team Haas natürlich weit gegriffen, aber sagen wir mal, der Vater dieses ganzen Projekts auch ist. Und das ist eben dann das, was ich gerade sagte, irgendwie dieser Geschichte einfach unwürdig und wirft dann jetzt wirklich den Schatten auf das Ende, was man ja doch so erst nicht hat kommen sehen. Also man hat natürlich eine leichte Krise bemerkt, die Kommentare wurden spitzer, der Druck wurde größer, aber dass das jetzt so auseinandergeht, dass die beiden sich jetzt nur noch vor Gericht und nur noch über die Anwälte kommunizieren, wie in so einem schlechten Scheidungsfilm, das ist irgendwie schade und ist auch irgendwo traurig, weil es einfach doch eine schöne Geschichte eigentlich im Großen und Ganzen war, dieses Haas Günther Steiner.
Ja, es wirkt jetzt schon so ein bisschen wirr und ja, wie du mir, so ich dir. Am Ende wird es wahrscheinlich eh eine außergerichtliche Einigung geben, in beiden Fällen vermutlich. Und dann wird man das Ding auch beiseite legen. Ich bin nur sehr gespannt darauf, was das natürlich auch mit dem Haas-Team generell macht, weil das bringt jetzt auch nochmal Unruhe rein. Es ist jetzt ja gerade nicht die allerruhigste Zeit bei dem Team, auch wenn Teamchef Ayo Komatsu versucht, das Schiff da in die richtige Richtung zu lenken. Man muss zusehen, dass man noch einen zweiten Fahrer bekommt in das Team nächstes Jahr. Das, ja, ich weiß jetzt und ich hoffe natürlich auch, dass die beiden Fahrer halt regelmäßig ihr Geld bekommen haben. Also da hat ja auch Nico Hülkenberg schon andere Erfahrungen gemacht, aber bislang haben wir ja nichts Gegenteiliges gehört. Also gehen wir davon aus, dass das wohl passt. Und Kevin Magnussen, der ja mit 10 Strafpunkten nur noch 2 davon entfernt ist, tatsächlich eine Rennsperre zu bekommen. Und so wie er aktuell drauf ist, könnte das ja durchaus auch schnell passieren. Also vielleicht hat er in Monaco dann schon frei. Das weiß man noch nicht so genau. Klar ist, dass am Freitag Olli Bärmann im Auto sitzen wird, im ersten freien Training. Einer von, ich glaube, 6 oder 7 Einsätzen, den er für Haas planmäßig hat in dieser Saison. Er hat ja schon sein Formel-1-Debüt gefeiert mit Ferrari in Saudi-Arabien. Das haben wir ja auch ausdrücklich und ausführlich gelobt in der Review-Folge zum großen Preis von Saudi-Arabien. Könnt ihr euch natürlich alles im Archiv auf meinsportpodcast.de oder wo immer es Podcasts gibt, anhören. Wie schätzt du das jetzt ein mit Olli Bärmann? Das würde mich jetzt noch interessieren, weil wenn er jetzt in FT1 eine gute Leistung zeigt, und ich denke Imola, die Strecke kennt er ja, also dementsprechend dürfte das jetzt nicht das größte Problem werden, und dann auch bei den nächsten Einsätzen, glaubst du, das ist ein Lock für 2025 bei Haas als einer der beiden Fahrer?
Definitiv. Ich glaube, dass... Also mich würde es wundern, wenn man so ein Testprogramm auf die Beine stellt für einen Fahrer mit so viel Freitagseinsätzen und da nicht der Plan hinter ist, zu sagen, wir holen dich ins Team. Du hast gerade selber gesagt, Haas verliert definitiv mit Nico Hülkenberg schon mal einen Fahrer. Auch ein Kevin Magnussen, gerade mit den Sachen in den letzten Wochen, ist zumindest bei mir auch so ein bisschen die Frage aufgekommen, und ich glaube, du hattest sie sogar unter anderem in unserer Telegram-Gruppe auch mal angestoßen, inwieweit er überhaupt noch möchte und will, und das wirkt einfach momentan so ein bisschen komisch bei ihm. Und dann wird Haas definitiv Fahrer brauchen. Olli Bärmann hat sich in Saudi-Arabien sehr empfohlen, ist Ferrari-Junior, man hat die enge Partnerschaft mit Ferrari. Es würde also an allen Fronten Sinn machen. Wahrscheinlich kann Haas da auch finanziell ein bisschen von profitieren, indem man halt da vielleicht die ein oder andere Vergünstigung noch zukriegt, wenn man den Sitz an Olli Bärmann gibt, und von daher halte ich es für eine Win-Win-Situation. Ich bin gespannt, wie Olli Bärmann sich jetzt dann im Haas wirklich schlägt, weil es natürlich doch ein Unterschied ist, ob ich jetzt mit einem Ferrari fahre oder mit einem Haas, aber von dem, was ich von ihm gesehen habe, glaube ich schon, dass er da smart genug ist, diese Chance zu nutzen, da ein gutes Training zu fahren. Und dann zumindest aus meiner Sicht, für mich, scheint das aber schon in die Sterne geschrieben zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie genau da die Konstellation ist, ob man da schon wirklich was vorgesprochen hat oder ob jetzt der Abgang von Nico Hülkenberg das Haas-Team wirklich kalt erwischt hat, auch wenn es ja mehr oder weniger ein offenes Geheimnis war, dass er zu Audi gehen wird. Da würde mich dann auch interessieren, hast du da vielleicht auch schon so redaktionelle Infos oder auch mal was gehört?
Ob Haas da kalt erwischt wurde oder ob es da schon Vereinbarungen gibt.
Entschuldigung, die Frage. Nee, also zu Olli Bärmann generell, ob es da Pläne gibt, weil, wie gesagt, dieses Testprogramm scheint ja schon dafür zu sprechen.
Also wir haben noch nichts Weitergehendes gehört, sprich es gibt jetzt noch nicht irgendwie auch so Geflüster aus Italien, dass das jetzt relativ schnell fixiert werden soll. Es wurde schon zu Beginn der Saison, du hast es ja gesagt, durch das wirklich sehr, sehr ausführliche Testprogramm, was Olli Bärmann bei Haas fahren wird, davon ausgegangen, dass Olli Bärmann die Nummer-1-Option für Haas ist, eben auch, weil die technische Partnerschaft zu Ferrari immer enger wird und man bei Ferrari einen Junior durchaus gerne in der Formel 1 platzieren möchte. Das wird bei Sauber so nicht mehr möglich sein, weil da hat man nur noch ein Jahr einen Ferrari-Motor drin und 26 kommt da der Audi-Motor rein. Das heißt, da muss man nicht mehr drauf bauen. Man wird Haas dann dafür nutzen. Und dass Nico Hülkenberg Haas verlassen würde, ich glaube, da hast du vollkommen recht, das war ein offenes Geheimnis. Andi Seidel war ja schon mal an Nico Hülkenberg dran, also da war es eigentlich ziemlich klar, dass er auch den Schritt machen wird hin zu Sauber, zu Audi. Das ist ja dann fixiert worden mit Kevin Magnussen. Ist man weitestgehend zufrieden, das ist das, was wir hören, aber ich glaube, dass auch der Vertrag von Magnussen, also die Verlängerung für 2025, nicht in Stein gemeißelt ist, zumindest nicht nach den Leistungen, die er aktuell zeigt. Und deswegen ist Olli Bärmann da definitiv die erste Wahl und hat sich dann in Saudi-Arabien dann auch validiert, sag ich mal, als genau diese erste Wahl. Man will trotzdem noch ein paar Einsätze, glaube ich, abwarten. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich würde von einer Verkündung mal von Silverstone ausgehen, falls man das so lange hinzieht mit Olli Bärmann, der ja dann auch in der Formel 2 noch ein paar Rennen hat und dann da auch nochmal zeigen kann, was er drauf hat. Und da ist Silverstone als Heim-Grand Prix für Olli Bärmann vielleicht auch genau der richtige Ort, das zu tun und dann da Nägel mit Köpfen zu machen, was die Präsentation für den ersten Haas-Fahrer für 2025 angeht. Das ist das, was ich mitgeben kann hier als Abschluss dieses Takes. Und ja, wir werden das natürlich beobachten, wie die Schlammschlacht zwischen Günther Steiner und Haas weitergeht. Und Ja, mal gucken, ob es da ein Happy End gibt, wie bei so manchem kitschigen Scheidungsfilm. Oder ob es in einem Massaker endet. Ja, das werden wir dann hier bei Starting Grid, aber auch natürlich bei den Kollegen bei Formel1.de lesen können, was da so passiert. Wir machen jetzt eine kurze Pause und wir bleiben dann bei Ferrari, denn da ist einiges im Wandel und sie wollen in Imola den großen Angriff starten. Schaffen sie das? Glauben wir das? Wir sprechen drüber hier bei Starting Grid, dem Formel1 Podcast, auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende in Imola steht der erste Heim-Grand Prix für Ferrari in diesem Jahr an. Die haben ja derer zwei, denn in Monza wird ja im späteren Jahresverlauf auch noch gefahren. Letztes Jahr ist Imola ausgefallen. Das war ja für mich persönlich ganz schade, weil ich ja schon am Flughafen in Bergamo war und gehofft hatte, dann diese Strecke auch mal live erleben zu können. Aber dieses Glück ist mir da nicht vergönnt gewesen. Da war ja große Flutkatastrophe. In diesem Jahr sieht das vom Wetter her wesentlich besser aus und wir gehen davon aus, dass dieses Wochenende auch planmäßig über die Bühne gehen kann. Und Ferrari bläst vielleicht zum großen Angriff, denn Dennis, man bringt ein großes Update mit. Und das ist auch bitter nötig tatsächlich, denn wir haben gesehen, in Miami, da hat McLaren das Update mitgebracht und das hat herausragend gut funktioniert. Am Ende der Sieg für Lando Norris und an diesem Wochenende wird auch Oscar Piastri dann das komplette Update-Paket am Auto haben. Der hat ja nur einen Teil davon in Miami. Bei Ferrari hatte man eigentlich auch geplant, ein Update nach Miami mitzubringen oder das Update nach Miami mitzubringen. Da hat man dann Abstand von genommen, weil man kein Risiko eingehen wollte bezüglich des Sprintwochenendes. Jetzt ist es dann also soweit. Wir haben ein konventionelles Wochenende in Imola, sprich wir haben drei freie Trainingsqualifikationen und Rennen. Und da lohnt es sich natürlich für Ferrari, auch die Daten zu nutzen, die man sammeln kann. Und Imola als Strecke, wo man Updates mitbringt, ist definitiv auch eine, wo es ratsam ist, das zu tun, wenn man nämlich noch ein bisschen was an Speed rausholen kann. Denn die Strecke bietet viele Elemente, die Ferrari vielleicht auch nicht so ganz gut bekommen. Gibt ja dann doch auch die ein oder andere langsamere Kurve. Und trotzdem glaube ich, wenn das Update erfolgreich ist, würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass Ferrari für mich Top-Favorit ist, am Sonntag in Imola zu gewinnen.
Interessanter Punkt. Also zuallererst, es ist, glaube ich, jetzt in Miami für Ferrari, für mein Dafürhalten, enormer Druck entstanden aus dem Grund, dass man einerseits gesehen hat, dass McLaren mit dem Update da wirklich einen Schritt gemacht hat und ich glaube zumindest in Miami den Schritt an Ferrari vorbei. Andererseits hat das McLaren-Update und der Sieg von Lando Norris auch gezeigt, dass Max Verstappen und Red Bull auch bluten können. Und deshalb ist der Druck für Ferrari jetzt vielleicht umso größer, mit dem nächsten Update da auch mal vorne anzugreifen und vielleicht dann auch mal den ersten Sieg ranzuholen. Und ich glaube, Imola ist genau die richtige Strecke dafür, weil du hast gerade gesagt, das ist einerseits mal wieder ein konventionelles Rennwochenende, wo man genug Zeit hat, dann auch ein Setup zu ertesten. Es ist ein Heim-Grand Prix, das ist natürlich auch die, gerade bei den Tifosi und dem Ferrari-Team ist das natürlich emotional auch ein Riesending. Und was wäre das für eine Story, wenn Ferrari jetzt in Imola das erste Rennen diese Saison gewinnt? Das wäre einfach toll, das wäre den Tifosi zu wünschen, das wäre dem Team zu wünschen. Und beziehungsweise nicht das erste Rennen hat ja schon Carlos Sainz gewonnen, aber wieder ein Rennen zu gewinnen. Und da bin ich mal gespannt, wie sie es machen. Ich kann mir vorstellen, dass Ferrari mit einem Update wirklich einen großen Schritt machen kann. McLaren hat gezeigt, dass man mit Updates und mit guter Arbeit über die Saison wirklich auch dann vorne angreifen kann. Und Red Bull ist jetzt zumindest das erste Mal wirklich auf der Strecke besiegt worden. Von daher stehen die Zeichen sicher günstig. ob sie es dann umsetzen können, das werden wir dann natürlich am Wochenende erst sehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, und ich habe es ja spaßeshalber letzte Woche so ein bisschen gesagt, so ein Charles-Leclerc-Sieg, das wäre dann tatsächlich der erste diese Saison, so ein Charles-Leclerc-Sieg in Imola auf Ferrari, das hätte schon was, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das schon mal vorwegnehmen, ich tippe ihn auch auf den Sieg. Also ich gehe davon aus, dass Ferrari, die ja auch in Miami sehr gut unterwegs waren, das dürfen wir nicht vergessen. Also auch wenn McLaren sie jetzt ein Stück weit überholt hat, die waren auch richtig gut dabei und vor allem Charles Leclerc. Ich glaube, dass in Imola der Knoten endlich platzt, weil ich glaube, dass es auch für die Formel 1 wichtig wäre, wenn Ferrari jetzt nachlegt. Denn wenn wir jetzt diesen Sieg von McLaren vor zwei Wochen so gefeiert haben, wäre das jetzt ein Riesendämpfer, wenn direkt wieder Red Bull gewinnen würde, wenn Max Verstappen direkt wieder vorne wegfahren würde. Ich glaube, für die gesamte Formel 1, für die WM, für das Gefühl und weil das nächste Rennen Monaco ist, wo Red Bull auch definitiv nicht der Top-Favorit sein wird, wäre das richtig geil, wenn Ferrari gewinnen würde. Weil das wird die WM nochmal so richtig öffnen und das wird dann auch so, ich glaube, dann so ein bisschen Hype entwickeln auch, dass man wirklich Bock hat, sich das jetzt anzugucken und zu hoffen, dass sich vielleicht sogar dieses Jahr dann tatsächlich so ein Zweikampf, Dreikampf bildet. Die Saison ist ja noch tierisch lang, es ist das siebte Rennen, was ansteht. Und dementsprechend hoffe ich so inständig, dass dieses Update funktioniert. Ich bin auch sehr gespannt, an welchen Stellen sie Updates bringen werden. Also wird es am Unterboden sein, wird es an den Flügeln sein, wird es am Diffusor sein, wird es alles sein. Also wird man tatsächlich auch so ein allumfassendes Update bringen, wie McLaren es schon fast gemacht hat. Das finde ich ultra spannend, denn bei Ferrari ist super viel in Bewegung, Dennis. Wir haben da jetzt noch eine Verschiebung, eine personelle, die ich sehr interessant fand, weil ich dachte, okay, das macht man vielleicht nicht, aber man macht es. Xavi Marcos Padros, der Renningenieur von Charles Leclerc, ist nicht mehr sein Renningenieur. Der ist jetzt nicht mehr dafür zuständig, bei ihm am Funk zu sitzen und all die witzigen Funksprüche abzugeben, die wir so, naja, gefeiert haben, kann man es nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Charles Leclerc einen neuen Renningenieur bekommt. Also erstmal vielleicht zur Rolle von Xavi Marcos Padros. Wie gesagt, wir haben da immer so ein bisschen Spaß dabei gehabt, wenn es dann wieder in diese Diskussion ging zwischen ihm und Leclerc. Für mich war das tatsächlich so, dass ich damit schon früher gerechnet hätte vielleicht, dass man das macht. Trotzdem bin ich überrascht, dass man es jetzt so mitten in der Saison macht, wo man dachte, okay, es hat sich ja gerade auch beruhigt. Also die letzten Rennen ist es da ziemlich ruhig gewesen am Funk. Es gab keinen Stress, es gab keine Diskussion. Ich dachte, okay, vielleicht hat man da einen Weg gefunden. Leclerc ist auch wesentlich offensiver geworden. Ja, aber jetzt dieser Schritt. Also ich war da schon überrascht.
Ja, also man hatte ja in der Vergangenheit, wie gesagt, das immer so wenig belächelt. Okay, we're checking und diverse andere Phrasen, die da öfter mal kamen. Dass sie jetzt den Schritt aber gehen, hat mich auch gewundert. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß es gar nicht, es muss jetzt im letzten oder vorletzten Rennen gewesen sein, nochmal an so ein kleines Scharmützel, wo es darum geht, dem Charles Leclerc da vorzuschlagen, wie er die Rennlinie zu fahren hat. Ansonsten aber auch, da muss man ja sagen, hat Ferrari das eigentlich wesentlich besser im Griff mittlerweile, was die Strategien und die Taktik angeht. Von daher, der Zeitpunkt jetzt doch ein bisschen unerwartet. Wenn man aber die letzten Jahre und die letzten Saisons sieht, war da doch immer mal wieder so ein kleiner Funke, wo man immer gesagt hat, ja, ich meine, man hat es ja öfter, ich habe auch oftmals, wenn man das nur als Außenstehender sieht, auch zwischen Max Verstappen und seinem Ingenieur, da kommt ja auch mal ab und zu so eine kleine Zwietracht. Am Ende passen die aber zusammen, aber irgendwie scheint es da bei Leclerc nicht mehr so funktioniert zu haben. Und ich bin gespannt, inwieweit es da jetzt dann mit dem neuen Ingenieur, ich glaube, Brian
Bozzi.
Bozzi, ne? Ich war jetzt nicht sicher, spricht man es nicht, wahrscheinlich nicht italienisch aus.
Oder
ne?
Bozzi.
Oder Bozzi.
The Brian.
Ja. Brian.
The Brian.
Jetzt haben wir nicht nur noch Brad bei Aston Martin, jetzt haben wir noch Brian.
Brian.
Wie es da funktioniert, ob es eine Besserung gibt oder ob das im Endeffekt nach außen hin wenig Auswirkungen hat. Das wird man dann mit der Zeit sehen, glaube ich.
Ja, der Kommentar mit der Linienwahl war in China.
Na, okay.
Ja. War, ja, das, tatsächlich, da hast du recht, den habe ich schon wieder fast vergessen. Aber ja, es ist wirklich, ich glaube, es ist gut. Ich glaube, der neue Impuls tut auch gut und es zeigt einmal mehr vielleicht auch die Rolle von Charles Leclerc, die innerhalb des Teams einnimmt, weil, also Xavi Marcos wird jetzt nicht einfach komplett rausgeworfen, sondern er nimmt andere Programme in der Firma unter seine Fittiche und jetzt ist es eben Brian Bozzi, der bisheriger Performance-Ingenieur von Leclerc war und seit über 10 Jahren bei Ferrari ist, der darf das jetzt mal ausprobieren, mit Charles Leclerc diese Arbeit zu machen. Und das ist trotzdem nicht uninteressant für Lewis Hamilton, denn wir wissen ja, dass er eine sehr enge Verbindung zu Peter Bonington hat, seinem derzeitigen Renningenieur bei Mercedes. Nicht ganz klar ist, ob er vielleicht nicht auch zu Ferrari mitgeht. Ricardo Adami ist da ja noch der Renningenieur von Carlos Sainz aktuell. Also vielleicht, wenn sich das mit Brian Bozzi nicht als gut herausstellt, dann will man vielleicht Ricardo Adami zu Charles Leclerc rüberziehen und dann Peter Bonington den Weg freiräumen bei Ferrari, damit er mit Lewis Hamilton dann kommen kann. Weil, Lewis Hamilton mit Ricardo Adami stelle ich mir ganz schwer vor, muss ich zugeben. Also dieses We Are Checking, ich glaube, da wird er super ungeduldig. Deswegen wäre es gar nicht so verkehrt, wenn man Peter Bonington auch mitbekommen könnte und vielleicht Ricardo Adami entweder dann in eine neue Rolle packt oder dann an die Seite von Charles Leclerc stellt. Aber erstmal steht fest, in Imola werden wir eine neue Stimme im Ohr von Charles Leclerc hören. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird. Sehr gespannt war ich auch auf den Test, den Ferrari gemacht hat. Nicht nur mit Oliver Berman, sondern mit den Reifenabdeckungen für Regenrennen. Und Gott, sind die hässlich, Dennis.
Ja, das hatte so ein bisschen was. Es gibt doch diese Fantasie-Matchbox-Autos, die so ein bisschen wie in Formel 1 aussehen, mit so Radkappen dran. Das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Also grottenhässlich, da machen wir uns nichts vor. Ich habe bei uns im Starting Grid Discord noch dazu geschrieben, wenn es hilft. Dann habe ich die ersten Videos gesehen und ich habe nicht wirklich einen Unterschied erkannt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Nee, also gar nicht.
Für mich hat es genauso, ne? Also von daher hoffe ich im Sinne der Ästhetik der Formel 1 und auch aufgrund des Anscheins, zumindest augenscheinlich wenigen Nutzens, dass die Dinger, eingeschmolzen werden und man noch irgendwie einen neuen Heckspoiler draus baut oder was auch immer.
Vielleicht. Also, ich habe mir die Videos angesehen, ich habe das genauso gedacht wie du. Ach ja, okay, sehen scheiße aus, aber wenn es hilft, dann ist gut. Aber es sieht nicht nur scheiße aus, es bringt auch gar nichts. Also, die sind da durch so eine Regenpfütze gefahren, hat genauso viel Spray gegeben wie vorher. Also, ich glaube, man müsste eine Unterbodenabdeckung finden. Ich glaube, das meiste Spray kommt halt irgendwie vom Unterboden. Das ist zumindest mein Eindruck. Und diese Radkappen haben eigentlich gar nichts dafür getan, dass das jetzt weniger wird. Gegenteil, ich stelle mir das ja auch schwierig vor. Also wenn du da jetzt dann das Wasser, was sich dann darin staut, dann wieder auf den Reifen kommt, der ja eh schon irgendwie behäbig Wasser verdrängt, also dieser Regenreifen von Pirelli. Also so richtig einen Gefallen tut man sich damit, glaube ich, nicht. Also vielleicht muss man eine Lösung für den Unterboden finden. Vielleicht muss es so Regenunterböden geben, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Wasser abhalten oder so. Also dass es nach hinten sprayt. Also nee, also das sollte man, also ich war ja bei Halo, war ich ja damals schon ein bisschen, also das hat mir jetzt auch am Anfang nicht so gefallen. Mittlerweile finde ich Autos ohne Halo irgendwie unästhetisch, deswegen mag es vielleicht, und zum Glück geht es ja da nur auch um die Regenrennen, mag es vielleicht dann anders sein, aber nee, also da bin ich bei
hätte,
dir.
Ich hätte da eine Idee, vielleicht ja. Könnte man ja Ferraris Badewannenkonzept mit so einem Umleitsystem zu so einem Auffangbehälter umformatieren, dass man da vielleicht was bauen kann. Aber anders könnte ich mir jetzt nicht erklären, was man mit dem verdrängten Wasser sonst machen will. Also ich sehe da auch eher wenig Chancen.
Aber hey, Versuch macht klug, ne? Wie man so schön sagt. Und deswegen war das hoffentlich auch nur das. Mal gucken, was man als nächstes macht und wie man das lösen kann. Ich habe in der Starting Grid Telegram-Gruppe, es war dort, Starting Grid Fans. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans. Also wir haben Gruppen ohne Ende. Ihr könnt euch austauschen mit Formel 1 Fans noch und nöcher. Alle Links dazu in den Shownotes. Habe ich gelesen, dass man dann doch vielleicht darüber nachdenken könnte, bei Regenrändern doch irgendwie so eine Glocke aufzusetzen, wie bei IndyCar. Ja, also vielleicht würde das ja helfen. Naja, bin ich auch nicht so der große Fan von, muss ich sagen.
Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir zumindest diese Extremregenrennen einfach wahrscheinlich nicht mehr haben werden. Also würde mich wundern. Ich sitze hier gerade, ich habe hier tatsächlich so einen Keilrahmen mit einer Startszene Japan 22, wo man so richtig kaum die Autos hinter der Gischt sieht. Aber ich glaube einfach, es wird weniger werden. Man wird gerade in der heutigen Formel 1 ist es, glaube ich, immer schwerer, da wirklich diese Vollregenrennen zu starten. Ich habe letztens noch die Saison-Review 1991 gesehen, wenn ich da an Adelaide denke, 1991, also das wäre heute einfach unvorstellbar, da zu fahren. Und ich glaube, man muss sich da vielleicht auch einfach zu gewissen Teilen mit abfinden, dass es diese ganz extremen Versionen von Regenrennen einfach nicht mehr geben wird.
Ja, ich glaube, es gibt eine Zeit für alles und vielleicht ist die Zeit von Regenrennen in der Formel 1 einfach auch vorbei. Also Sicherheit geht davor und man hat es ja jetzt auch in Spa gesehen, zum Beispiel auch am Wochenende bei der WEC, der Unfall von Earl Bamber und Sean Gillal. Da kann es auch bei trockenen Bedingungen natürlich passieren, dass sowas Schlimmes passiert. Hat man ja auch bei Antoine Hubert dem tödlichen Unfall 2019 gesehen, aber wenn es dann regnet, dann wird es noch schlimmer. Und also das ist jetzt immer so dieses extreme plakative Beispiel, Spa. Es ist trotzdem die beste Rennstrecke der Welt, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber ja, vielleicht ist das Ziel halt einfach vorbei. Muss man sich vielleicht mit abfinden. Oder man findet doch noch einen Weg. Und daran wird man ja bei der FIA arbeiten, um da gemeinsam mit der Formel 1 was zu finden, was dann vielleicht bei Regen ein bisschen mehr hilft als diese unästhetischen Reifenabdeckungen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und werfen dann nochmal so ein bisschen den Blick voraus auf Imola, aber schauen auch ein bisschen zurück, denn natürlich, wenn man über Imola spricht, muss man über Ayrton Senna und Roland Ratzenberger sprechen, deren tödliche Unfälle jetzt 30 Jahre zurückliegen und die auch an diesem Wochenende natürlich ein besonderes Augenmerk bekommen. Bleibt also dran, hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit der Ausgabe vor dem großen Preis von Imola in Imola. Ganz klar. Wo auch sonst. Ja. Imola ist eine besondere Strecke. Als ich letztes Jahr da war, ich habe mich tierisch drauf gefreut, da mal live zu sein, den Trackwalk zu machen, weil da einfach so viel passiert ist. Diese Strecke ist Ich weiß nicht genau, wie zeitgemäß sie wirklich für die Formel 1 ist, 2024. Aber was sie hat, ist einfach eine unfassbare Historie. Da ist so viel passiert, Schlimmes, Gutes. Ich meine, für dich als Fernando Alonso-Fan, wir erinnern uns an dieses Duell mit Michael Schumacher. Die Duelle mit Michael Schumacher, muss man sagen.
Ja.
Wir erinnern uns an Husarenritte. Wir erinnern uns aber auch an die schrecklichsten Momente, wahrscheinlich der schrecklichste Moment in der Geschichte der Formel 1, der Tod von Ayrton Senna. Ich habe in deiner Insta-Story auf Levan-Alpin-Turbo-Fan bei Instagram gesehen, dass du heute das Ayrton Senna-T-Shirt anhast. Und ja, wie passend, weil vor 30 Jahren ist wahrscheinlich das schwärzeste Wochenende der Formel 1-Geschichte passiert und aber auch eines der wichtigsten Wochenenden der Formel-1-Geschichte, weil es den Ansatz der Sicherheit und das Augenmerk auf die Sicherheit der Formel 1 grundlegend verändert hat. Es war das Wochenende, an dem zuerst am Samstag, nein, eigentlich muss man sogar noch an den Freitag denken, als Rubens Barrichello schwer verunglückt ist und mit seinem Jordan in den Fangzaun geflogen ist. Und dass der da lebend rausgekommen ist, ist ja auch ein Wunder gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Dann am Samstag, Roland Ratzenberger, der im Simtech ums Leben kommt, bei einem ganz furchtbaren Unfall. Wirklich, ja, einfach tragisch, traurig. Und die Bilder, die Ayrton Senna gesehen hat, live in seiner Boxengasse, in seiner Garage, die dann in der Senna-Dokumentation auch zu sehen waren. Und wie viel Vorahnung da vielleicht schon dabei war. Er ist ja auch am Freitag, ich glaube, mit Rubens Barrichello ins Krankenhaus gefahren und war da ganz nah dran. Und am Sonntag ist es ihm dann passiert. Ayrton Senna, einer der Formel-1-Legenden schlechthin, der in Imola sein Leben verloren hat. Und ja, das ist jetzt 30 Jahre her. Also ich bin 33, das war natürlich noch vor meiner Zeit als Formel-1-Fan, muss ich ehrlicherweise sagen. Viele von euch lesen wir auch immer in den Gruppen, das war ihr erstes Rennen der Formel 1, das ist das, wo sie sich als erstes dran erinnern können. Es ist eigentlich schade, dass es genau diese tragischen Momente sind, an die man sich natürlich besonders erinnert. Aber wenn es dann das erste Wochenende war, dann direkt dieses zu haben, ist natürlich krass. Also wenn du an dieses Wochenende zurückdenkst, was geht dir da so durch den Kopf? Was sind da so deine Emotionen auch mit Hinblick auf das kommende 30 Jahre danach?
Ja, ein absolut tragisches Wochenende einfach vor 30 Jahren in Imola. Der Verlust von Roland Ratzenberger und von Ayrton Senna, ein Riesenschlag für die Formel 1. Ich denke, gerade wenn man auch nach Brasilien schaut, Ayrton Senna als Volksheld, einfach wahnsinnig traurig, die ganze Geschichte. Du hast gerade aber auch einen Punkt gesagt, es war, so traurig es klingt, vielleicht zumindest, wenn man was Positives rausziehen will aus so etwas, ein wichtiger Tag für die Sicherheit in der Formel 1. Ich glaube, nach diesem Wochenende ist das nochmal wirklich durchdacht gewesen. Ja, für mich ist es immer so eine, ich kann das schwer beschreiben, ich bin auch nach 1994 zur Formel 1 gekommen. Allerdings hat mein Papa mich tatsächlich sehr, sehr nah an Ayrton Senna rangebracht. Ich hatte vor kurzem auch mal ein Foto gepostet. Also ich hatte tatsächlich ein 1:1 Helm von Ayrton Senna. Den haben wir immer noch. Den hat mein Papa damals selber lackiert. Der war damals noch Fahrzeuglackierer. Ich habe die Modelle bekommen. Ich habe die damals noch VHS-Kassetten der Saisonrückblicke bekommen. 1991 zum Beispiel, die erste eigene, die ich bekommen habe zu Weihnachten. Und das ist dann schon sehr tragisch, wenn du da jemanden siehst, mit dem du dann auch sympathisierst und der für dich auch irgendwo so den Status einer Ikone bekommt. Und dann denkst du dir schon manchmal, boah, hätte ich den gerne gesehen. Ich hätte diesen gelben Helm einfach gern mal an der Rennstrecke gesehen. Ich hätte wirklich gerne einfach mal mit ihm gejubelt vorm Fernseher, wenn er einen Sieg einfährt. Und das alles ist mir und vielen anderen unserer Generation leider verwehrt geblieben durch diesen Tag da in Imola. Und das hat schon eine sehr, sehr große Tragik. Auch Roland Ratzenberger darf man da nicht vergessen, ist natürlich leider dadurch sehr in den Schatten gestellt, dass mit Ayrton Senna natürlich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, die Sonne der Formel 1 ist untergegangen. Also natürlich der größte Star der Formel 1 untergegangen ist. Aber wie gesagt, wir haben zwei Leben verloren an diesem Wochenende. Und du hast gerade einen Punkt angesprochen. Ich hatte vor einiger Zeit das Buch von Dr. Sid Watkins gelesen. Und da hat er ja auch drin beschrieben, dass Ayrton Senna da so eine Art Vorahnung hatte und er ihm auch versucht hat, eigentlich sogar mehr oder weniger vom Start abzuhalten, indem er gesagt hat, Ayrton, du hast alles erreicht, beweist dir nichts mehr. Dann ja noch zusätzlich diese tragische Geschichte, dass er da die Österreich-Fahne im Cockpit hatte wohl, um sie im Falle eines Sieges für Roland Ratzenberger zu schwenken. Also wirklich so ein Herzensbrecher-Wochenende, eins mit so vielen tragischen Geschichten, die da wirklich auch ans Herz gehen. Und wenn man es wie ich und ich denke du auch, halt doch sehr emotional auch mit der Formel 1 hält und die einem auch wirklich was bedeutet, ist das eigentlich ein wirklich ganz, ganz dunkler Punkt der Formel 1-Geschichte, der uns, denke ich, allen, besonders natürlich den Familien und Freunden der Fahrer, aber auch, ich denke auch uns Fans, doch auch einiges genommen hat.
Definitiv. Es ist ein Wochenende, das bei allen viel auslöst. Das merkt man auch immer wieder mit Leuten, die das damals auch verfolgt haben, die darüber reden, aber auch neuen Fans. Und es gibt ja auch bald dann eine Serie auf Netflix, die sich mit dem Leben und dem Schaffen und der Karriere von Ayrton Senna auseinandersetzen wird. Da gab es jetzt auch einen Trailer letzte Woche, der mir sehr viel Lust darauf gemacht hat. Also ich bin wirklich super gespannt, wie das wird. Ich kann auch die Senna-Dokumentation echt empfehlen. Es ist immer wieder, also der Senna-Film, sag ich einfach mal, der sehr beeindruckend war, was Senna den Leuten bedeutet hat, auch in Brasilien, auch diese Bilder der Beerdigung. Es war Staatstrauer, ja. Das Ayrton Senna, die größte Motorsportlegende, die Brasilien jemals hervorgebracht hat. Einer der legendärsten Fahrer der Formel 1, für viele der beste Fahrer, den die Formel 1 jemals gesehen hat. Jetzt hinter mir, ich habe von einem netten Hörer ganz, ganz viele Modellautos geschickt bekommen. Unter anderem auch ein 1:18 Modell von seinem Lotus. Herausragend tolles Modell mit diesem ikonischen gelben Helm und ein Original-Kupplungspedal aus dem ersten Tolman von Ayrton Senna. Das steht jetzt hier hinter mir und ich weiß, da hat er seinen Fuß drauf gestellt. Das ist für mich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ja, ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ist Senna sempre. Ja, ich denke, das wird auf ewig bleiben und wir sehen ja auch in der Formel 1 immer wieder auch Sonderhelme zu diesem Anlass und Pierre Gasly hat einen herausragend schönen Sonderhelm in Imola.
Ich bin wirklich toll.
Also, der sieht sieht hervorragend aus. Und er hat ja schon 2021 einen Sonderhelm gefahren in Imola. Da hat er damals genau das gemacht, was er diesmal macht, nämlich den Helm zur Versteigerung freigegeben. Damals hat er die Einnahmen an die Senna Foundation gespendet. Diesmal werden alle Einnahmen, also dieser Helm wird bei F1 Authentics nach dem Rennen in Imola versteigert und alle Einnahmen gehen an die Institutio Senna. Da kümmert man sich in Brasilien um die Bildung von Kindern, also möchte Kindern auch aus benachteiligten Regionen Bildung ermöglichen. Das war ja Ayrton Senna auch immer super wichtig, dass gerade auch bei ihm zu Hause viel passiert und viel gemacht wird und er seinen Ruhm und all das, was er mitbringt, auch dafür einsetzt, dass es den Menschen dort gut geht und die Menschen auch zur Bildung kommen, gerade die Kinder. Und wenn ihr da mitsteigern wollt, es wird sicherlich nicht günstig, aber dieser Helm ist wirklich wunderschön, den Pierre Gasly da aufgelegt hat. Also könnt ihr auch auf den Socials von Pierre Gasly nachlesen. Und wir erinnern natürlich auch an Roland Ratzenberger. Du hast es gesagt, da hat ja auch Peter Lewey, ein deutscher Filmemacher auf YouTube, Lewey Film Productions, müsst ihr mal danach suchen, eine mehrteilige Doku-Serie über das Leben von Roland Ratzenberger gemacht, über die Karriere von Roland Ratzenberger, auch viele österreichische Formel-1-Legenden, die zu Wort kommen, 4 Teile, ganz toll. Ich habe mir das angeguckt, habe auch wieder neue Sachen gelernt zu Roland Ratzenberger, habe ja auch viel jetzt auch nach dem Kanalmitgliederstammtisch von Formel1.de auf YouTube, als wir Rudolf Ratzenberger, den Papa, zu Gast hatten, auch ein ganz, ganz berührendes Gespräch. Gibt es auch einen Auszug von auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, der ja erzählt hat, wie das war, als er damals, er war ja gar nicht vor Ort, gehört hat und gesehen hat, was da mit seinem Sohn passiert ist. Und ja, so sehr wie er natürlich irgendwo im Schatten des Todes Ayrton Sennas steht, können wir froh sein, dass, und das klingt halt komisch, ja, aber wäre Ayrton Senna das nicht passiert an dem Wochenende, würde wahrscheinlich keiner über Roland Ratzenberger sprechen. Weil, ja, das sagte auch, ich weiß nicht, ob es Peter Lewey war oder ob es Rudi Ratzenberger selber war, aber ja, es ist immer ein besonderes Wochenende, wenn die Formel 1 nach Imola kommt. Und ich bin sehr darauf gespannt. Es ist jetzt so ein bisschen, driftet jetzt ein bisschen davon ab, aber wie es mit Imola in der Formel 1 weitergeht, weil Stefano Domenicali, der Formel 1 CEO, kommt ja von dort. Also das ist auch ein Grand Prix, der ihm sehr am Herzen liegt. Aber es kommen immer mehr Rennstrecken dazu. Jetzt hat heute der Ex-Kanal Fastest Pitstops berichtet, dass ein Vertrag unterschrieben wurde zwischen der Formel 1 und Chicago für ein weiteres Nachtrennen, ein weiteres Stadtrennen. Ab 2026 soll das im Kalender sein. Das soll auch mit dem Kanada Grand Prix verbunden werden. Heißt, es würde so circa in die Zeit fallen, in der man in Imola fahren würde. Und letztes Jahr, da hat ja der Sportminister, glaube ich, der Emilia Romana oder auch der Veranstalter angeregt, dass man den Vertrag mit Imola, der meine ich sogar 2025 ausläuft, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich nochmal nachrecherchieren, nagelt mich nicht drauf fest, dass der nochmal um ein Jahr verlängert wird. Und ich sag mal so, 2 Rennen in Italien müssen nicht sein, das denke ich schon. Ich glaube, für Imola könnte es eng werden. Also vielleicht rutscht Imola da auch wieder raus, wenn Chicago jetzt dazukommt und mit Kanada verbunden werden soll.
Ja, also 2 Rennen in Italien. Gut, auf der anderen Seite 4 Rennen in Amerika.
Ja, man muss
brauche ich dann jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, aber da widerspreche ich dahingehend, dass ich schon denke, dass dadurch, dass es verschiedene Regionen in den USA sind, in denen gefahren wird, dass du da schon eine gerechtfertigte... Also es ist schon gerechtfertigt, dass du mehr Rennen in den USA hast als in Europa, weil es ist ja auch nochmal so, das Ding gehört Amerikanern, ja, dass die natürlich den Leuten vor Ort auch so viel Formel 1 wie möglich ermöglichen wollen, ist klar, aber wenn du siehst, dass wir Las Vegas, Texas und Florida haben als Austragungsorte, das sind ja verschiedene Regionen in den USA und Chicago als Metropolregion super gut erreichbar, auch für internationale Gäste, aber eben auch eine super sportbegeisterte Region. Chicago, eine der wahrscheinlich emotionalsten Sportstädte Amerikas. Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man das da macht. Klar, ich kann auch die verstehen, die sagen, ja okay, komm, also dafür muss Imola nun wirklich nicht weichen. Aber ich meine, tendenziell ist es mir lieber, wir machen mehr Rennen in den USA als in in gewissen Golfstaaten, wenn ich ja. das mal so sagen darf. Ja, trotzdem glaube ich, Imola wird rausfallen.
Ja, also glaube ich auch, dass das da sehr schnell passieren könnte. Jetzt, wo du das gerade sagtest, kann ich mich auch wieder an eure Ausführungen dazu erinnern aus dem letzten Jahr. Das war ja der Grand Prix, der, wie du sagtest, ausgefallen ist. Und da war schon dem Sportminister sehr wichtig, dass man den Grand Prix aber noch hinten dran hängt. Jetzt erinnere ich mich tatsächlich. Da muss ich übrigens auch mal sagen, da hat jetzt, glaube ich, auch langsam der lange Kalender seine Wurzeln bei mir geschlagen. Als ich in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich doch wirklich mehr als 2 Minuten lang bei YouTube nach der Zusammenfassung des Imola-Renns 2023 ja. gesucht und mich ja. gewundert, warum ich es nicht gefunden habe.
Ja, ich auch.
Und dann fiel es mir erst wieder ein. Das war ja der Grand Prix. Ja,
ich komme nie mehr. Ich bin in Chicago. Ja, wird irgendwann gesungen.
Tolles Lied.
Wird auch für die Formel 1 dann wohl 2026 Thema sein. Also noch ist nichts ganz, ganz offiziell, aber es soll wohl so sein, dass da ein Vertrag unterschrieben wurde. Und jetzt geht es noch um die Streckenplanung und all das, was noch zu tun ist. Aber dann rückt Chicago ein in die Formel 1, aber am Wochenende erstmal Imola. Der Blick zurück, den haben wir gemacht, den Blick voraus, den machen wir im nächsten und letzten Take des heutigen Podcasts. Wir schauen darauf, was uns erwartet in Imola, wer für uns Top-Favorit ist und wer es vielleicht schwer haben wird. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende steht er also an zur Entscheidung. Der große Preis der Emilia-Romagna. Ich sag's doch noch einmal, der große Preis von Imola. Wir haben ein konventionelles Formel 1 Wochenende. Das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite um 17 Uhr. Am Samstag geht es dann weiter mit dem dritten freien Training um 12.30 Uhr und der Qualifikation um 16 Uhr und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr. Und natürlich gibt es auch am Wochenende wieder eine Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de am Sonntag ab 14.30 Uhr. Da müssen wir auch noch sprechen, Dennis. Ich weiß gar nicht, ob du wieder mit dabei bist, wenn du da Zeit hast, oder ob das Kevin Herrmann wieder macht. Das klären wir aber noch off-air. Das ist mir aufgefallen. Das müssen wir nicht on-air erklären. Aber mir hat es in Miami so viel Spaß gemacht. Also eigentlich könnten wir es auch nochmal machen. Also ne?
Sehr, sehr gerne.
Gar kein Problem mit. Aber
es war mir ein Fest.
Wir sind natürlich darauf gespannt, was uns in Imola erwartet. Wir haben ja über die Updates gesprochen. Ich glaube, neben dem Ferrari-Update können wir auch nochmal gespannt darauf sein, wie das McLaren-Update in Imola funktioniert und was Oscar Piastri damit ausrichten kann. Weil auch wenn Lando Norris jetzt im vergangenen Wochenende das Rennen gewonnen hat, Piastri war so insgesamt über das ganze Wochenende verteilt, mit weniger Updates gar nicht mal so weit weg von Norris. Und wir wissen, dass Piastri wirklich ein hochveranlagter Fahrer ist. Also es ist auf mehreren Ebenen interessant. Wie sehr kann McLaren das wirklich wieder bestätigen, was man in Miami gezeigt hat? Und wie eng wird es für Lando Norris wirklich an diesem Wochenende gegen Oscar Piastri?
Das ist wirklich eine gute Frage. Piastri hat da doch einiges aufblitzen lassen in Miami schon. Am Ende sehe ich zumindest momentan aber Lando Norris doch als den Schnelleren. Also er hat mittlerweile seit einigen Rennen in der Rennpace wesentlich mehr zu bieten als Oscar Piastri. Jetzt kann es natürlich sein, dass so ein Update dann auch mehr Oscar Piastri entgegenkommt, gerade was das Thema Reifen angeht. Aktuell, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich mich da aber auf Lando Norris festlegen. Ja, und die Frage wird natürlich sein, ich finde, das aber auch in meinen Gedankengängen kommt das momentan viel zu kurz, wo wir gerade viel über Updates von McLaren und Ferrari reden. Was wird Red Bull machen und wie wird Red Bull da vielleicht auch mal mit einem Update um die Ecke kommen? in Zukunft. Von daher jetzt natürlich mit ein sehr guter Zeitpunkt für die Teams, jetzt mal anzugreifen. Ob man es dann dauerhaft halten kann, wenn Red Bull irgendwann nachlegt, das weiß ich noch nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, weil du hast es vorhin gesagt, die Saison ist noch lang. Und wenn man da jetzt wirklich sich die Kräfteverhältnisse ein bisschen wieder einpendeln, dass man da doch einen spannenden WM-Kampf vielleicht sogar bekommen kann. Von daher schaue ich gespannt drauf und sehe doch potenziell, ich weiß nicht, würdest du einen Back-to-Back-Sieg für McLaren als realistisch ertrachten oder betrachten?
Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich glaube nicht, dass Red Bull an diesem Wochenende wirklich der Top-Top-Top-Favorit ist. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, für mich ist es dann doch eher Ferrari, wenn das Update funktioniert. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann ist McLaren für mich der größte Konkurrent für Red Bull, denn mit dem Momentum, was du natürlich mitbringst aus so einem Sieg in Miami und dem Wissen, dass das Update funktioniert, zumindest in Miami, auch da wissen wir natürlich nicht, ob das jetzt in Imola auch so funktioniert, und wir mit Oscar Piastri und Lando Norris zwei Top-Fahrer haben, dann traue ich denen schon zu, Back-to-Back zu gewinnen. Es muss dann aber auch sitzen, ja, es muss dann auch funktionieren. Ist sehr schwierig vorherzusehen, das ist mir persönlich völlig klar, ich denke euch da draußen auch, also ihr denkt euch dann so, ja, es kann ja alles sein, ja, es kann immer alles sein, aber wenn du aus so einem Sieg kommst mit dem Auto, was funktioniert, dann gehst du natürlich mit breiterer Brust in so ein Rennwochenende in Imola, und da würde ich dir dann in der Tat zustimmen, dass ich das McLaren auf jeden Fall zutrauen würde, das zu tun. Ja, aktuell definitiv Lando Norris vielleicht das Mühe schneller als Oscar Piastri, aber Piastri ist schon gut dabei. Also da sollte man nicht ignorieren. Red Bull, finde ich auch wichtig, dass du es angesprochen hast. Die Querelen, die da jetzt reinkommen, auch wegen Adrian Newey oder eben nicht mehr reinkommen sollen, weil Adrian Newey ja nicht mehr vor Ort sein wird, dann jetzt erstmal, ist natürlich immer noch ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch, dass man da Miami so abgegeben hat, in Anführungsstrichen, das wird auch Nachwehen haben. Ich denke, man wird auf jeden Fall mit ein bisschen Wut im Bauch vielleicht auch kommen. Ne, man weiß halt, man ist vom Paket her noch besser aufgestellt als die Konkurrenz, aber der Vorsprung schmilzt so langsam, und da bin ich auch sehr interessiert daran, wann Red Bull Updates bringt, um auch diesen Aufschwung von McLaren und Ferrari vielleicht ein bisschen zu kontern. Ob es vielleicht in Imola schon der Fall ist oder ob man sich da noch ein bisschen Zeit lässt, weil der Vorsprung dann eben theoretisch noch groß genug ist, insgesamt sich da ein bisschen Zeit zu lassen und zu gucken, dass man die Teile dann ausentwickelt und dann zum späteren Zeitpunkt bringt. Und Mercedes ist da ja auch noch, zumindest, also würden sie gern dabei sein, aber aktuell sind sie es ja de facto nicht, auch so ein bisschen in der Bringschuld, was Updates angeht. Da hat man ja auch gesagt, man arbeitet dran, man arbeitet hart daran. Toto Wolff, der doch an manchen Stellen ziemlich ratlos wirkt, möchte das ganze Ding nach vorne bringen, und da muss man natürlich auch hart am Reißbrett arbeiten, damit es bei Mercedes vorangehen kann, denn die befinden sich natürlich in gewisser Weise in einem Zweikampf mit Aston Martin. Ne?
Ja, die sind da wirklich so ein bisschen rausgerutscht aus der Verlosung, und da bin ich auch gespannt, inwieweit sich Mercedes da vielleicht wieder berappeln kann. Und natürlich auch, wie sich da die Beziehung mit Lewis Hamilton so ein bisschen entwickelt. Die steht ja augenscheinlich zumindest ein bisschen mehr auf der Kippe, als sie jemals stand. Die Kommentare wurden so ein bisschen schärfer. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit sich das auch entwickeln kann. Also Brandherd sehe ich bei Mercedes schon. Vielleicht schaffen sie es aber auch, sich da wieder so ein bisschen raus zu befreien. Und sie müssen ja auch... Toto Wolff hat es ja gesagt, sie arbeiten hart, sie wollen hart dran arbeiten. Vielleicht kommt ja nochmal ein Clou, dass sie zumindest näher ranrücken. Aber in den letzten Wochen waren sie doch schon gefühlt arg weit weg von dem, wo man sie eigentlich immer im Kopf hat, ne? Wo man sie gesehen hat. Wie gesagt, ich erinnere mich dran, dass ein Lewis Hamilton da mehrere Runden lang mit einem Alpine um die Wette gefahren ist. Und das kann... So weh es mir persönlich tut, das zu sagen, aber kann nicht der Anspruch von Mercedes sein. Und ja, Aston Martin auch mal gespannt. Fernando Alonso wird da sicher ein paar Plätze weiter vorne sein als Lance Stroll. Das denke ich schon, aber auch da, ich weiß nicht, ob es jetzt nur ein Bauchgefühl ist oder ob es jetzt nur aus den letzten Rennen zustande kam, aber bei beiden hat man irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es durch die Updates im hinteren Mittelfeld kommt, wahrscheinlich eher, dass die so ein bisschen drohen, zumindest aus den Top 5 rauszufallen. Oder glaubst du, ich sehe da zu alarmierende Zeichen?
Ja, aber das passiert noch nicht, weil dafür ist der Vorsprung auf das, was dahinter kommt, noch groß genug. Auch wenn die Racing Bulls, auch wenn Alpine gute Anlagen zu haben scheint, zumindest in Miami hatten sie diese, die Racing Bulls vielleicht noch ein bisschen höher einzuschätzen als Alpine insgesamt, obwohl ich Alpine in Imola nicht ganz abschreiben wollen würde, was so Punkteplatzierung angeht. Also ich glaube, das geht jetzt langsam los bei denen in die richtige Richtung. Aber ich würde nicht sagen, dass sie da in der Gefahr sind, aus den Top 5 aktuell erstmal so rauszufliegen, weil dafür ist das Volumen, was man da aufbringen kann, einfach viel, viel größer als beim Rest. Und dementsprechend, ja, es wirkt vielleicht so, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Ja, wie gesagt, ist ganz leichtes Bauchgefühl. Vielleicht
temporär
auch eher, auch eher darin begründet, glaube ich, dass ein Lance Stroll da vielleicht auch ab und zu mal nicht in die Top 10 fährt. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch weniger am Auto.
Ja.
Aber wie gesagt, also da bin ich aber auch voll bei dir. Ich glaube, die Racing Bulls stehen für mich momentan am ehesten an der Schwelle, da mal zumindest vorsichtig anzuklopfen.
Wie ist denn was denkst du denn in diesem Zweikampf? Sagen wir mal Zweikampf Racing Bulls und Alpine, so potenzielle letzte Punkteplätze. Und Haas vielleicht auch noch dazu, weil wenn der Ferrari gut funktioniert in Imola, dann könnte es auch ganz gut sein, dass der Haas ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir über die potenzielle Rennsperre für Kevin Magnussen gesprochen. Also wenn der sich ein bisschen zusammenreißt, dann sollte das gehen für ihn in Imola. Nico Hülkenberg ist top drauf aktuell. Also Zweikampf, Dreikampf um den potenziell letzten Punkt, wenn bei den Top-5-Teams irgendwas schiefläuft. Wen siehst du da vorne in Imola?
Aus dem Bauch raus, ganz im ersten Moment gedacht, wäre es tatsächlich Nico Hülkenberg im Haas. Ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme. Ich kann es dir auch ehrlicherweise nicht mal begründen, wirklich. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, mit der langen Start-Zielgeraden und der Haas-Power da zumindest auf den Geraden und auch vom Fahrerischen her, weil Ricciardo und Tsunoda halt immer mal wieder die Ausreißer nach oben, aber auch irgendwie zwischendurch doch auch nach unten haben, würde ich dann Nico Hülkenberg als ehesten Kandidaten sehen. Wen aus der Traube würdest du da jetzt eher wählen?
Yuki Tsunoda. Ich glaube, der ist einfach top in Schuss. Ich glaube, der wird sich wieder berappeln, was so diese Geschichte beim Sprint anging. Ich glaube, der wird auch wieder den Stempel aufdrücken. Und der hat auch noch eine kleine Rechnung offen. Hat ja auch mal einen blöden Fehler auch gemacht in Imola. Stimmt. Erinnere ich mich noch. Also ich glaube Yuki. Ich glaube, Yuki ist der aktuell beste Fahrer insgesamt in diesem Pulk. Auch wenn Daniel Ricciardo auf sich aufmerksam macht. Also das möchte ich nicht unter den Teppich kehren. Aber unter normalen Umständen denke ich, dass Yuki Tsunoda und die Racing Bulls aktuell so gut drauf sind. Ist ja auch ein Heim-Grand Prix für die. Ja? Also ganz in der Nähe in Faenza ist ja die Fabrik. Und dementsprechend ist es auch ein wichtiges Wochenende für die Racing Bulls, die natürlich hoffen, dann dort auch ein gutes Ergebnis einzufahren. Also ich glaube, in der Rangliste für mich Racing Bulls, dann Haas, dann Alpine vielleicht. Obwohl Alpine und Haas austauschbar sind untereinander. Aber die Racing Bulls sind dieses kleine bisschen da drüber, meiner Meinung nach.
Ja, würde ich mitgehen. Wie gesagt, ich habe jetzt im Bauchgefühl den Nico Hülkenberg da so ein bisschen. Aber auch Yuki Tsunoda hat da sicher sehr viel Potenzial, das er mitbringt. Ne? Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch die Haus- und Hofstrecke von den Racing Bulls. Von daher, ja, doch, macht Sinn, was du sagst, definitiv.
Und ganz hinten, sieht wohl nicht danach aus, dass Kimi Antonelli bei Williams im Cockpit sitzt an diesem Wochenende. Also gehen wir davon aus, dass Logan Sargeant das weitermacht. Aber da krebsen ja noch einige hinten rum. Williams, die nicht ganz den Saisonstart hatten, wie sie sich das vorgestellt haben, obwohl Alex Albon gesagt hat, das Team ist stark genug, da rauszukommen. Und James Fowles ist genau der Richtige, um das zu schaffen. Und bei Sauber wartet man auch noch auf ein Pünktchen. Also da muss man noch echt aufholen, auch da können wir in Imola vielleicht den endgültigen Fix erwarten, was das mit den Boxenstops angeht, mit den Problemen, die man da hat. Da wollte man das zumindest mitbringen. Ja, was ist dein Gefühl für ganz hinten? Wer wird da vielleicht wieder die rote Laterne in der Hand halten am Ende?
Ja, so aus dem Bauchgefühl wäre es dann tatsächlich, auch wenn ich nicht immer nachtreten möchte, aber wäre es wirklich Logan Sargent. Ich glaube, dass Sauber gefühlt zumindest die größeren Fortschritte macht als Williams auf der Strecke. Die haben natürlich immer noch bis jetzt das Credo gehabt, dass sie da bei den Boxenstops ihre Probleme hatten. Was für mich auch, ich kann jetzt noch nicht verifizieren, ob die Bilder echt sind. Ich weiß, vielleicht weißt du das ja. Es gab ja jetzt mal so Luftaufnahmen von Imola, wo einige Stellen gezeigt wurden, wo jetzt Kiesbett liegen soll.
Ja.
Das ist Fakt?
Ja.
Okay, cool. Dann Logan Sargent.
Okay. Okay. Ja, können wir ja gleich zu den Tipps übergehen. Ist auch meiner. Kann ich schon vorwegnehmen. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Also der war in Miami auch ja ganz gut drauf. Und vielleicht ist das jetzt auch, vielleicht das Wissen, dass es bald vorbei sein könnte, vielleicht nochmal so ein Stück Motivation, vielleicht auch so ein Stück, ja, fuck it, weißt du, ich mach's dann jetzt erst recht. Also persönlich würde mich das für ihn schon freuen, wenn er das nochmal irgendwie, wenn er sich nochmal sammeln könnte, wenn er nochmal sagen könnte, okay, komm, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Ich versuche jetzt das Beste rauszuholen. Ich meine, das versucht er eh, aber also, dass das für ihn auch funktioniert.
Ja, absolut. Was mich nur ein bisschen, und ich fand es wirklich traurig, also jetzt ganz ehrlich, ohne Ironie oder sonst was, hast du den Funk gehört von ihm nach dem Unfall zufällig?
Ja, das hat mein Herz gebrochen.
Das war, also jetzt ohne Spaß, also da ist auch in mir so ein bisschen was kaputt gegangen, weil mir das so leid tat für ihn. Also du hast ja wirklich gemerkt, wie in dem Moment was in ihm kaputt gegangen ist, und ich weiß nicht, gerade weil er ein sehr emotionaler Mensch zu sein scheint, ob er da nochmal von wegkommt. Jeder, der es nicht gehört hat, guck mal bei X oder YouTube, ich weiß nicht, wo man es finden kann, aber ich finde, man hört schon, dass in dem Moment echt was in ihm gestorben ist.
Auf jeden Fall. Hoffen wir, dass es in Imola ein bisschen besser für ihn läuft. Es wird ein interessantes Rennwochenende. Ihr werdet das natürlich beobachten können auf den diversen Fernsehkanälen, die sie übertragen, aber auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Christian Nimmervoll und unser neuer Kollege Frederik Hackbart sind live vor Ort in Imola. Das heißt, die Streams sind dann auch von vor, also quasi von vor Ort. Ich werde das Ganze moderieren aus Bonn. Und wir sind natürlich auch dann bei der Watch Party mit dabei. Und nächste Woche dann der Podcast zum großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Aber natürlich wollen wir euch nicht entlassen, ohne diesen Grand Prix zu tippen. Ihr könnt mitmachen auf unseren Kicktipp-Kanälen. Die Links kennt ihr ja bereits. Und F1 Fantasy nicht vergessen, euer Team einzustellen. Und da es ein konventionelles Rennwochenende ist, tippen wir auch konventionell, vielleicht aber nicht ganz, ja, also je nachdem, wen du da als Sieger tippst. Ich bin ja wahrscheinlich anders unterwegs als du. Die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest und wer wird letzter gewerteter Fahrer? Ich fange einfach mal an heute.
Okay.
Charles Leclerc gewinnt vor Max Verstappen und Carlos Sainz. Leclerc holt die Pole Position, Best of the Rest, demnach Ferrari und letzter wird Logan Sargent.
Okay, ich sage Top 3, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris. Pole Position holt Charles Leclerc. Best of the Rest ist ja dann entsprechend Ferrari. Und letzter Logan Sargent.
Gut. Was sind eure Tipps? Schreibt uns gerne in die Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch bei Spotify. Da könnt ihr ja auch regelmäßig Feedback geben, auch zur Ausgabe generell. Also wenn euch was gefällt oder nicht. Wir haben gesehen, auch zur letzten Ausgabe sehr viel Feedback bei Spotify. Fand ich sehr, sehr schön, dass es da auch sehr divers zuging. Und ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die Rezensionen bei Apple Podcasts. Eine Frage habe ich noch. Wie heißt der chinesische Fahrer von Sauber?
Ja, Wayung Zhu.
Bist du sicher?
Ich hoffe. Oder
wir haben das eigentlich anders gelernt, Dennis.
Ja. Guan Yu Zhu.
Nein, nochmal anders.
Jetzt bin ich maximal verwirrt. Guan Yu Zhou.
Zhou, genau. Guan Yu Zhou.
Ich weiß, ich habe es gelesen. Ich hab so oft, ich weiß nicht, warum ich bei diesem Namen immer da rein verfalle, das so in einem Turnus und mit U zu sprechen. Ich gelobe Besserung. Ich verspreche, ich werde noch sehr hart üben.
Ja.
Und ich weiß selber nicht, warum ich den Namen immer verhunze. Es tut mir sehr leid. Ich wollte da niemanden triggern.
Wir kommen darauf, weil wir eine wunderbare, wie ich finde, Rezension bekommen haben von Mac Ebert. 5 Sterne, ja, trotzdem. Aber ihn triggert die Aussprache von Guan Yu Zhou. Also.
Guan Yu Zhou.
Guan Yu Zhou. Ne? Wir merken uns das jetzt. Guan Yu Zhou,
okay.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dennis, vielen Dank fürs Mitmachen heute.
Ja, vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest, Kevin. Es gibt für mich unter der Woche quasi nichts Schöneres, als mit dir über Formel 1 zu sprechen.
Dabei ist das immer der Wochenanfang, ja? Montage werden mit uns nie langweilig. Wir hassen keine Montage mehr, weil wir uns haben.
Nein, wir lieben sie.
Wir lieben sie. Wir lieben euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Rezensiert uns gerne bei Apple Podcasts, Spotify, wo immer ihr es machen könnt. Lasst uns Feedback zukommen. Empfehlt uns weiter. Oh, und ja, gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis nächste Woche. Keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.